Hören Sie nun Evangelist Wallace Smith.
Wenden wir uns an Matthäus 16, Vers 18, wenn Sie wollen. Matthäus 16, Vers 18. Wenn Jesus Christus mit Simon Petrus spricht, spricht er hier über uns. Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jetzt verstehen wir, ich bin manchmal frustriert, wenn ich mich an von dem, was ein Pferd sagt, durch den schwierigen Aspekt der Schrift ablenken lasse. Gott hat keine Verse in der Bibel gelegt, nur damit wir darüber nachdenken und dem Missverständnis der Protestanten und Katholiken widerlegen können. Er hat dort hingetan, damit wir etwas verstehen. Und so gibt es diejenigen, die Petrus als den Fels der Kirche sehen. Irgendwie haben die Kirchen einfach auf Petrus gebaut, und wir sind dankbar, dass wir wahres Verständnis haben dürfen. Wir erkennen, dass es eigentlich zwei verschiedene Worte hier gibt. Sie werden unterschiedlich geschrieben oder beschrieben, und es werden unterschiedliche griechische Wörter für Petrus und den Felsen verwendet. Auch wenn Petra und Petrus sich auf einen kleinen Stein oder einen großen Felsen beziehen können, aber wir verstehen dieses. Nun, was ist die Meinung? Er sagt, dass er, Jesus Christus, die Kirche auf sich selbst gebaut hat. Er ist dieser Fels. Der Rest der Heiligen Schrift bezeugt die Tatsache, dass Jesus Christus der Fels ist, auf den diese Kirche gebaut ist. Und er verspricht uns, der vom Himmel gesandte Sohn Gottes verspricht uns, dass diese Kirche Bestand haben wird. Und das Grab würde sich nicht gegen die Kirche durchsetzen. Das bedeutet, dass die Kirche heute existiert. Es war diese Kirche, die in gewisser Weise, wenn Sie so wollen, an diesem Pfingsttag vor fast 2000 Jahren geboren wurde. Nur davon abgesehen möchte ich auch nicht, dass wir davon abgelenkt werden. Wir werden erst mit der Auferstehung wirklich vollständig in die Familie Gottes geboren. Ich möchte also nicht, dass jemand sagt, oh nein, Mr. Smith sagt, wir sind jetzt geboren. Wir sind nicht jetzt geboren. Wir sind gezeugte Kinder Gottes, aber am rechten Worten ausgedrückt, der allgemeinen sinnliche Gebrauch des Anfangs von etwas. Diese Kirche begann in einer sehr realen Weise an jenem Tag, am Pfingsten, vor fast 2000 Jahren, als Gott seinen Heiligen Geist auf eine relativ kleine Gruppe gläubiger Menschen ausgoss, verglichen mit den Menschen in der übrigen Welt. Wenden wir uns auch dem Ende dieses Buches der Bibel zu, Matthäus Kapitel 28. Das letzte Kapitel hier, Matthäus Kapitel 28, wir werden sehen, dass Jesus Christus die Kirche einen Auftrag gegeben hat, die dort an Pfingsten beginnen sollte. Also jetzt, weiter Kapitel 28, Vers 19 und 20, Kapitel 28, Vers 19 und 20. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Auch ich möchte mich von diesem Gefühl nicht weiter ablenken lassen, obwohl die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass ich es zu einem bestimmten Zeitpunkt später in der Predigt tun werde. Aber wenn er sagt, dass ich immer bei euch bin, sogar bis zum Ende der Tage, dann merkt man, dass dieser Auftrag, Jünger zu machen und die Welt zu lehren, bis zum Ende des Zeitalters andauern wird. Denn es gibt Leute, die sagen würden, das würde in der früheren Mitteilung angesprochen, dass die Arbeit zu tun irgendwie schon erledigt ist. Das ist lächerlich und es ist eine Lüge des Teufels. Sonst redet er plötzlich nicht mehr von der gleichen Gruppe von Menschen. Das Du soll weitermachen. Ich bin immer bei dir, sogar bis zum Ende des Zeitalters. Er hat sie beauftragt und versprochen, bei ihnen zu sein. Er hat diese Gruppe von Menschen nicht nur in die Welt hinausgeschickt, um Dinge zu tun. Er sagte, er würde ihnen folgen. Er würde auch bei ihnen sein. Und wir sehen, dass er war. Wenden wir uns hier in der Einleitung einem weiteren Vers zu. Wenden wir uns Kapitel 17 der Apostelgeschichte zu. Wir werden viel Zeit in der Apostelgeschichte verbringen. Wissen Sie, wir hatten wirklich Schwierigkeiten mit dem Staat Texas, Jonathans Geburtsurkunde zu bekommen, um ihm einen Pass für die Einreise nach Israel zu besorgen. Es war eine wirkliche Herausforderung. Ich muss sagen, dass ich Texas liebe, also legen Sie sich nicht mit Texas an, denn ich liebe Texas. Ich bin in Texas aufgewachsen, aber ich bin sehr enttäuscht von Texas. Sie haben es mir unglaublich schwer gemacht. Sie versprachen, dass es nicht weniger als 20 bis 25 Tage dauern würde, nur um den Antrag auf die Geburtsurkunde zu bearbeiten. Aber wenn man einen ganzen Haufen extra bezahlt, dann würden sie nach 20 bis 25 Tagen zumindest den Antrag sehr schnell abschicken. Nun, das war vor etwa 2 Monaten und ich habe sie eigentlich noch nicht aus Texas erhalten. Aber glücklicherweise habe ich einen Drittanbieter-Service mit echten Menschen gefunden und wir konnten ihn viel schneller bekommen. Nun, der Grund, warum ich das erwähne, ist also nicht nur, um mich zu beschweren und zu hoffen, dass sich eines Tages jemand aus Texas die Predigt ansieht, der für die Regierung arbeitet und vielleicht ihr System reformiert. Aber in gewisser Weise ist das Buch der Apostelgeschichte für mich wie die Geburtsurkunde der Kirche. Auch hier geht es nicht darum, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden, sondern den Beginn ihrer Existenz in der Welt zu dokumentieren. Und wir werden heute großenteils ein großes Stück Zeit in der Apostelgeschichte verbringen. Und wir sehen, dass Jesus Christus seine Verheißung erfüllt hat und mit der Kirche nicht zusammen war, damals aber auch heute noch ist. Und wir sehen, was die Kirche deswegen tun konnte. Eine kleine Rätergruppe von Menschen, wenn sie so wollen, die von Tag zu Tag größer wurde, aber in einer Welt, die immer noch so viel größer war, voller Institutionen, die so viel mächtiger waren, aller anderer Glaubenssysteme mit leidenschaftlichen Menschen hinter ihnen. Ja, was lesen wir von dieser Kirche, die ihren Anfang an diesem Pfingsttag vor fast 2000 Jahren hatte? Apostelgeschichte 17, Vers 5 nun, wenn wir darüber sprechen, was unter diesen besonderen Umständen geschah. Also lesen wir Apostelgeschichte 17, Vers 5. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Stellen Sie sich vor, die ganze Stadt wird in Raserei aufgewühlt und stürzt sich dann auf dieses Haus an diesem Ort und es heißt, sie hatten das Haus von Jason angegriffen und versucht, sie zu den Menschen zu bringen. Vers 6 im gleichen Kapitel, Vers 6. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Also diese kleine Gruppe von Menschen, sie hatten kein Internet, sie hatten keine Druckpressen und doch hatten sie sich bereits den Ruf erworben, diejenigen zu sein, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich möchte die Welt auf den Kopf stellen. Wobei es letztlich wirklich darum geht, ihr zu helfen, wenn man sie ansieht, zu sehen, dass sie bereits auf den Kopf steht und wir wollen ihnen nur zeigen, was richtig herum ist. Ich möchte die Welt auf den Kopf stellen. Ich weiß, dass so viele von Ihnen dies gesagt haben, ihr wollt die Welt auf den Kopf stellen. Aber hier ist die Frage, ob diese Kirche, die Kirche, die an jenem Pfingstfest im Jahre 31 nach Christus begann, dazu in der Lage war. Und sind wir die Kirche, die wir alle hier sind, sind wir ein Teil dieser Kirche, die dort ihren bescheidenen Anfang hatte, am Pfingsten 31 nach Christus. Denn die Kirche ist eigentlich ein Volk, nicht wahr? Wir haben gelernt, dass sie eine unserer Grundüberzeugung ist, hier als Teil von Gottes Leib, von Menschen, dem Leib Christi. Denn die Kirche ist kein Gebäude, sie ist keine Kathedrale, sie ist ein Leib von Menschen. Und so müssen wir uns fragen, sind wir dieser Leib von Menschen? Nun genau das und die Redensart Leib von Menschen. Es ist ein Leib von Personen, individuellen Menschen. Wenn wir diese Kirche sein wollen, die Kirche, die an jenem Pfingstfest ihren Anfang nahm, dann müssen wir als Einzelpersonen diese Art von Menschen sein und zu diesem Modell passen. Was auch immer diese Menschen beschreibt, muss uns beschreiben. Wenn wir diese Kirche sein wollen, die Fortsetzung dieser Kirche aus dem ersten Jahrhundert, die am Pfingsten 31 nach Christus ihren Anfang hatte. Das ist es, was ich heute in der Predigt ansprechen möchte. Auf diese Frage möchte ich eingehen. Ich möchte fragen, sind wir diese Kirche? Sind wir diese Kirche an diesem besonderen Pfingstfest? Und das ist der Titel der heutigen Predigt, sind wir die Kirche dieses Pfingstens? Jetzt haben wir eine Broschüre zum Thema, wo ist heute Gottes wahre Gemeinde? Ich ermutige Sie sehr, dies zu lesen. Es geht um 5 Kennzeichen, dass man diese Kirche heute findet. Der Name der Kirche zum Beispiel, es gibt eine Reihe von verschiedenen Dingen zu suchen. Die Zeichen wie den Sabbat und die heiligen Tage und danach zur Ausschau zu halten. Aber ich möchte es aus einer etwas anderen Perspektive ansprechen, weil es manchmal einfach ist, eine Organisation zu identifizieren und herauszufinden, dass dies diese Organisation auf der Welt ist, wenn ich nach der Kirche suche. Und so suche ich und ich finde sie hier. Ich finde das Hauptquartier irgendwo in der Nähe des Hauptsitzes von Billy Graham, direkt in Charlotte, North Carolina. Stell dir das vor. Wer würde das erwarten? Ich finde es hier in Charlotte. Aber es ist eine andere Sache zu fragen, bin ich ein Teil dieses Körpers von Menschen? Wenn ich die Eigenschaften der Menschen in dieser Zeit betrachte, wenn ich die Eigenschaften der Menschen betrachte, die Teil des Körpers dieser Kirche waren, am Pfingsten 31 nach Christus, bin ich Teil dieses Körpers von Menschen? Und tue ich dazu beitragen, wenn dieser Körper von Menschen ist, wer dieser Körper Menschen ist und wie er nicht ist? Ich möchte mir das ansehen, wir werden uns auf 3 Merkmale dieser Menschen konzentrieren, nur 3 Eigenschaften. Es gibt so viele mehr, es ist eine lohnende Studie. Pfingsten ist eine schöne Jahreszeit, um die Apostelgeschichte durchzulesen. Nur zu lesen, was die Kirche war, weil wir das sind. Ja, das sind wir. Ich wünschte, Sie würden die Living Church News bevor Pfingsten erhalten und ich entschuldige mich. Wenn Sie wissen wollen, wer Schuld hat, nun, wer hat Schuld? Ja, das bin ich wohl selbst. Bei allem, was so vor sich ging, konnte die Kirchenneuigkeiten nicht von vor Pfingsten veröffentlicht werden. Aber es gibt einen wunderbaren Artikel über Pfingsten, den Sie lesen müssen. Warten Sie bitte nicht zum nächsten Jahr Pfingsten oder um die gleiche Zeit. Lies das bitte vorher. Es ist von Roderick McNair oder Robert McNair. Ich habe gerade seinen Namen durcheinander gebracht. Roderick McNair. Es dauerte so lange, weil ich seinen Namen falsch geschrieben hatte und ich musste ihn immer wieder und immer wieder ändern. Aber er spricht von uns als Familie und tut sozusagen auf Familienbriefe zurückblicken. Und es lohnt sich immer noch dies zu lesen, auch wenn Pfingsten dann schon vorbei ist. Ich hoffe, ihr werdet es trotzdem lesen. Und das sind wir. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Brief über meinen Urgroßvater finden würde und die Gelegenheit hätte, ihn zu lesen, selbst wenn es nur ein Stück Papier wäre, um etwas zu sehen, das ihnen vielleicht an einem alltäglichen Tag in den Sinn kam. Auch hier haben wir eine Aufzeichnung unserer Familie. Wir haben die Möglichkeit, sie mit uns zu vergleichen und zu sehen, ob ich wirklich den Erwartungen der Familie entspreche. Wie kann ich mich auf den Rücken klopfen, so auf gesunde Weise? Inwiefern sollte ich mich tadeln und was sollte ich ändern? Es gibt so viele Merkmale und ich werde nicht behaupten, alle zu erklären zu können. Ich möchte mich wirklich nur auf 3 konzentrieren. Und ich ermutige Sie, Apostelgeschichte, dieses bemerkenswerte Buch, zu studieren, das uns gegeben wurde. Der erste Punkt, den ich heute über die Pfingstkirche ansprechen möchte, ist, dass es eine Kirche im Einklang war. Eine Kirche im Einklang. Ich wende mich also zu dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte zu. Wir werden uns dies ansehen. Und ich werde sagen, dass dies oft der Ort ist, an dem die Leute zumindest nach meiner Erfahrung am meisten an diesen Satz denken. Wenn ich sie beten würde, sich einem Vers zuzuwenden und sagte, hey, finden Sie einen Vers, in dem steht, dass die Kirche einmütig beieinander war. Dies wäre wahrscheinlich der Ort, den ihr angeben würdet. Einige von Ihnen können auch einen völligen anderen Ort in der Bibel angeben. Also in Apostelgeschichte Kapitel 2, gleich am Anfang, die Art und Weise, wie ich es so sehe, ist es eine Voraussetzung, den Heiligen Geist zu empfangen. Apostelgeschichte 2, Vers 1, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort einmütig beieinander. Sie waren alle einmütig an einem Ort. Lassen Sie mich fragen, was wäre, wenn Sie nicht einmütig an einem Ort gewesen wären? Was wäre, wenn Sie sich viel gestritten hätten? Was wäre, wenn Sie Kampf und Streit hatten? Sicher waren Sie individuelle Menschen. Sicher hatten Sie hier und da unterschiedliche Ideen. Was wäre, wenn diese Ideen so groß wären, dass Sie nicht an einem Ort waren, um dieses Geschenk gemeinsam zu erhalten? Und was wäre, wenn Persönlichkeitsunterschiede sie auseinanderhalten würden? Was ist, wenn man sagt, ich liebe diesen Kerl, ich liebe ihn als Mensch, ich würde ihn sterben, aber ich werde nicht mit ihm in einem Raum lassen und lasse mich bitte wissen, wenn er nach draußen geht, um Luft zu schnappen und dann erst werde ich hereinkommen. Oder ich liebe ihn als Bruder und ich würde mich für ihn opfern, ich würde seine Füße waschen, bitte mich nur nicht seiner Hand zu schütteln. Also es war nicht so. Anscheinend waren sie mit Einverständnis in diesem Raum. Tatsächlich wird dieser Satz ziemlich oft verwendet und wir werden über verschiedene Dinge lesen. Aber ich möchte aus dieser einen bestimmten Quelle lesen, die als Umriss des biblischen Gebrauchs bezeichnet wurde. Es wurde von einem Mann namens Larry Pierce geschrieben und ich kenne seine Glaubenswürdigkeit nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er ein Gebrauchswagenhändler sein könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du ein Gebrauchswagenhändler bist, versuche ich nicht, dich zu beleidigen. Ich sage nur, dass die Art und Weise, wo er dieses Wort beschreibt, dieser Satz auf Griechisch eigentlich ziemlich genau und ziemlich hilfreich ist. Das griechische Wort ist in meiner neuen King James Bibel und Version als 3 Worte übersetzt, mit einem Einverständnis oder einmütig. Aber das griechische Wort ist eigentlich homotumodan, homotumodan. Und er erklärt dieses Wort, dass er im Allgemeinen mit einem Geist, mit einem Einverständnis und mit einer Leidenschaft bedeutet. Mit einem Geist, mit einem Einverständnis und oder mit einer Leidenschaft. Es wird im Neuen Testament mehrfach verwendet. In einigen Fällen unter schrecklichen Umständen, in denen Menschen eilten, jemanden anzugreifen. So heißt es, sie hätten einmütig gehetzt. Sie hatten eine Sache im Kopf, das war, den Kerl den Mund zu schließen oder ihnen Schaden zuzufügen. Aber im Allgemeinen wird es häufiger verwendet, um die Kirche zu beschreiben. Und er schreibt hier in den Umriss des biblischen Gebrauchs ein einzigartiges griechisches Wort, das in 10 seiner 12 neuen testamentlichen Vorkommen in der Apostelgeschichte verwendet wird. Es hilft uns, die Einzigartigkeit der christlichen Gemeinschaft zu verstehen. Hotu Modan ist eine Verbindung aus 2 Worten, was bedeutet, mit und im Einklang zu eilen. Das Bild ist fast musikalisch. Es ertönt eine Reihe von Noten, die, obwohl sie unterschiedlich sind, unter der Leitung eines Konzertmeisters in Tonhöhe und Ton harmonieren, wie die Instrumente einer großen Symphonie. Wenn Sie weiter unten in Apostelgeschichte Kapitel 2 nachsehen, werden Sie mit einem Einverständnis oder einmütig in Aktion sehen. Aber das Ganze natürlich gestärkt durch Gottes Geist. Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 42, nachdem sie ungefähr 3000 Seelen getauft hatten, was gestern in der Predigt erwähnt wurde. Also jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeichen mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Bevor ich auf die Bedeutung eingehe, hasse ich es, dies tun zu müssen, aber lassen Sie mich sicherstellen, dass ich nur eine Perspektive anspreche, die es auf der Welt gibt oder mindestens 2. Eine ist die Idee, dass, wenn sie alle Dinge gemeinsam hatten, Gemeinsamkeiten Kommunismus bedeutet. Wenn Sie sich das klar ansehen, waren die Christen des ersten Jahrhunderts eine Gruppe von Kommunisten. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Karl Marx gehörte nicht zur Kirche des ersten Jahrhunderts. Bei all diesen Prinzipien war Lenin kein Teil der Kirche des ersten Jahrhunderts. Sie waren keine Kommunisten. Es war ein gemeinsames Mitgefühl oder Mitliebe, das sie füreinander hatten. Umso mehr, wenn sie feststellen, dass einige dieser Menschen aus fernen Ländern angereist waren, um zu Pfingsten dort zu sein, und plötzlich Menschen haben, die sie als Familie betrachten, die ihnen näher stehen als alle anderen, dass sie jemals, wie sie jemals gedacht hatten, und freuten sich jetzt darauf, wirklich nicht wieder nach Pertia und all diesen Ländern zurückzukehren, und dennoch hatten sie nur genug mitgebracht, um eine bestimmte Zeit zu bleiben. Sie hatten also ein gemeinsames Mitgefühl füreinander. Sie waren keine Kommunisten. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, ihre politischen Ideologien in der Bibel einzulesen. Und solche Leute müssen einfach den Mund halten und sich von der Bibel über den Wert oder die schrecklichen Werte informieren lassen, das in ihrer politischen Ideologie vorhanden sind. Lassen sich von der Bibel unterweisen und hören Sie auf, hier ein Furnier über ihre Werte anzubringen, angeblich, weil sie dort sind. Aber es gibt auch eine andere Idee. Es bedeutet, dass alle Leute buchstäblich alles verkauft haben, was sie hatten. Wenn sie eine Hypothek haben, haben sie alles einfach der Kirche irgendwie gegeben, wie Verse später in Apostelgeschichte Kapitel 4. Das könnte also für die Arbeit verwendet werden oder was auch immer der Fall ist, aber das ist nicht der Fall gewesen. Es ist eine einfache Perversion. Und ist Es ist etwas, das von einigen konstruiert wurde, um Christen von allem zu melken und nur um sich selbst anzureichern, um einer selbstsüchtigen, stolzen Ideologie zu dienen oder zu folgen. Und das ist die volle Wahrheit. Es war eine Gruppe von Menschen, die Mitgefühl und Nächstenliebe hatte. Wenn jemand in Not war, dann gab es jemanden, der dieser bedürftigen Person etwas geben wollte. Schauen Sie sich an, lesen Sie die Beschreibung, es geht darum, nur Brot zusammenzubrechen, in jenen Tagen zusammen zu verbringen. Ich weiß, es gab eine Zeit, in der ich in den 80er Jahren anfing, daran teilzuhaben, und ich schätze meine Schwiegermutter und ihre Familie, bevor sie meine Schwiegermutter war, und solche, bevor sie realisierten, was für einen großartigen Schwiegersohn ich eines Tages machen würde. Ich schätzte, was sie repräsentierten, weil ich als neue Person zum Gottesdienst ging und so aufgeregt war, unter Menschen zu sein, die all die Dinge glaubten, über die ich gelesen habe, die all diese Dinge glaubten, die ich von diesem alten Armstrong gehört hatte. Der Typ sprach im Fernsehen darüber, eine Kirche, die tatsächlich an alle diese Dinge glaubten, die ich zum ersten Mal in meiner Bibel gelesen oder gesehen hatte. Aber was für mich einen Unterschied machte, was mich wirklich über den Rand schickte, so gesagt, war die Möglichkeit, unter Menschen zu sein, die diese Dinge lebten. Wenn ich damit beschäftigt bin, sie zu sehen und sie nicht in ihren besten Anzügen und besten Kleidern sehe und wie sie sich alle gut benehmen. Und wenn ich an einem Sonntagabend oder Freitagabend in ihrem Haus Brot brechen konnte und sie nicht am Sonntagabend verlassen wollte. Ich wollte einfach nicht gehen. Manchmal an einem frühen Montagmorgen, um schnell zu meiner Prüfung zu eilen, weißt du, im College, weil ich einfach nicht gehen wollte. Ich wollte diese Gemeinschaft nicht verlassen, weil ich unter Menschen war, die mit Einklang und Harmonie lebten und mit ihnen aß und mit ihnen bete. Das war einfach ein Vorrecht, das ich nicht ergründen möchte und könnte. Ich konnte endlich daran teilnehmen. Das hätte ich mir nicht vorher vorstellen können. Und das war nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie das war, wie es ist, unter Menschen zu sein, die Nächstenliebe haben. Es ist eine Sache, die sich mit jemandem zu einem Potluck oder jeder bringt was mit zum Essen oder zu einem gedeckten Tisch zu setzen. Es ist eine andere Sache, später das Geschirr mit ihnen zu spülen. Was Sie hier sehen, diese Kirche, die am Pfingsten 31 nach Christus begann, sehnten sich danach, Zeit miteinander zu verbringen. Sehnsucht danach, im Gleichgesinnten zusammen zu sein, mit denen, die einen gemeinsamen Geist, eine gemeinsame Übereinstimmung und eine gemeinsame Leidenschaft hatten und dies zu teilen. Jetzt Apostelgeschichte 4, Vers 32. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Dort kann dieser Satz auch hier missbraucht werden. Weißt du, wenn du in das Jahrtausend schaust, heißt es, dass ein Mann unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen wird und es spricht von seinem eigenen Weinberg und Besitz. Aber es spricht auch von einem anderen Geist in dieser Welt, wo ich etwas geben kann, wenn ich etwas habe. Weißt du, was ich bei meiner damaligen Schwiegermutterfamilie gesehen habe, war das Gefühl folgendes. Wenn wir genug Essen für 6 haben, haben wir genug Essen auch für 7. Und wenn wir genug Essen für 7 haben, haben wir genug Essen für 8 und vertrauen darauf, dass Gott diese Entscheidung ehren würde. Und ja, es gab einen Verkauf von Dingen und eine Verteilung an die Apostel, um Dinge zu verteilen. Aber wenn Sie sich das in Vers 35 tatsächlich ansehen, heißt es, was haben sie getan? Sie legten es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Es ging nicht darum, einen Apostel Eitelkeitsprojekt anzutreiben, wie einige es heutzutage missbraucht haben, sich selbst die Kirche Gottes zu nennen. Es war, weil diese Leute zusammen waren, und ich sage Apostel, ich hätte Apostel in Anführungsstriche haben sollen, weil derjenige, der sich mindestens einer, der sich heutzutage Apostel nennt, keiner ist. Aber es gibt Menschen mit Not. Wenn sie eine Menge von 3.000 oder 5.000 Menschen haben, wissen sie nicht, was alles nötig ist. Sie wissen nicht, was die Bedürfnisse sind, aber sie wissen, es gibt einige, die dieses verstehen. Und ich weiß, dass im Predigertum jeder hier, der Kirche dient, dies wahrscheinlich selbst erlebt hat. Vor dem Fest ist ein Mitglied mit einem Umschlag zu mir gekommen. Und sie sagen, schau, ich weiß nicht, ob es jemanden in der Gemeinde gibt, der Hilfe braucht, um zum Fest zu gehen, und ich muss nicht wissen, ob es jemanden gibt. Wenn nicht, bitte schickt dies zum Hauptquartier, damit es Nutzen hat. Aber wenn Sie jemanden kennen, bitte, ich muss nicht wissen, wer er ist, Sie müssen nicht wissen, wer ich bin. Aber bitte, bitte teile dies. Bitte helfen Sie jemanden, zum Feste zu gehen, es bedeutet viel als Festkoordinator. Und ich werde hier keinen Namen nennen, und wie ich zugeben muss, ich kenne nicht einmal den Namen der Person. Es gibt so viele Leute beim Fest, ich kann mich nicht an jedem Namen erinnern, und ich erinnere mich an einen besonderen älteren Kerl oder Person, der mit einem Umschlag zu mir kam und sagte, schau, jedes Jahr komme ich mit mehr, als ich ausgeben kann, und ich habe einiges zum Hauptquartier geschickt, und so, weißt du, ist hier jemanden, wer das benutzen kann oder braucht, nimm es einfach und benutze es, und er war weg, einfach weg. Wie man sagt, fast wie ein Geist, wir glauben nicht an Geister, aber er war so schnell weg. Und man öffnet den Umschlag und da waren $7.000. $7.000. Er vergewisserte sich nicht, dass auf seinem Scheck ein Name war oder so etwas, dass er anerkannt wird. Er wollte nicht, dass man ihn öffentlich danken würde. Ich wollte nur sicher gehen, sagte er, dass jemand am Fest, für den man sorgen muss, versorgt wird. So sagte er dies. Nun, dies ist der Geist, von dem ich sprach. Da ist eine Übereinstimmung. Wie wir später sehen werden, wirkt es sich auf andere Dinge aus und wird von diesem beeinflusst. Wir haben nicht die Zeit, uns mit dem zu befassen, aber es geht nicht nur darum, Mitgefühl oder Fürsorge zu haben. Es ist nicht nur so, dass Sie, wenn Sie in Apostelgeschichte 2 lesen, es darüber spricht, wie die Lehre der Apostel ein Teil davon war. Wir können nicht im Einklang sein, wenn wir uns alle über die Dinge streiten, die gelehrt werden. Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Die Leute werden sagen, weißt du, schau, dieser Kerl, von dem ich weiß, dass er hier und da über all diese verrückten Dinge spricht, weißt du, ich weiß, dass er all diese Ideen hat, aber wie grausam ist es, ihn zu bitten, nicht mehr zu kommen. Aber ich würde sagen, es ist dieser Person nur gnädig und dem Leib Christi gnädig, dass diese Verrottung sich nicht weiter ausbreitet. Sie können nicht mit einer Vielzahl verschiedener Lehren einverstanden sein. Es ist nicht möglich. Das ist ein Teil dieser Einheit im Geiste. Es ist wichtig, einen einheitlichen Dienst zu haben. Sie können hier keine Gemeinde haben, die eine Sache lehrt, und eine Gemeinde dort, die eine andere Sache lehrt. Sie können sich das nicht leisten, irgendwo in Kanada oder Südamerika zu gehen, um mit Gottes Volk zusammen zu sein und herauszufinden, dass sie vollkommen verschiedene Dinge glauben. Da ist also keine Einheit und keine Harmonie. Manche Menschen möchten sich ein Fantasieland vorstellen, auf dem jeder nur ein Etikett trägt, auf dem die Kirche Gottes steht, und sie kommen zusammen, als ob das, was sie lehren, keine Rolle spielt. Es ist Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Es passt nicht zum gesunden Menschenverstand und nicht zum Bild der Kirche, die vor fast 2000 Jahren an Pfingsten 31 nach Christus begann. Es wurde geteilt, es gab Gemeinschaft, es wurde zusammen Brot gebrochen, es wurde Zeit miteinander verbracht. Das ist jetzt schwieriger, nicht wahr? Es ist. Vielleicht ist es für einige von euch nicht so. Vielleicht haben sie zu jeder Zeit viele Brüder in der Nähe. Und das ist wunderbar. Und wir sind wirklich gesegnet, hier in Charlotte so viele in einem relativ konzentrierten Raum zu haben. So ist es an so vielen Orten nicht. Als Prediger fühlte ich mich schlecht. Und einer meiner vielen Fehler ist, besonders in einem meiner ersten Gemeindegebiete, wenn jemand dies jemals in den Gebieten von Missouri sieht, das war dumm. Ich hatte gute Ratschläge bekommen, wo man ein Haus findet, weißt du, du musst eine Wohnung finden. Und sowohl Dr. Meredith als auch Dr. Veneo, ich glaube, beide haben mich damals beraten. Tatsächlich erinnere ich mich, dass wir hier in Charlotte waren. Ich war zu Besuch und wir waren an einem Strand, wo damals griechisches Essen geboten wurde. Beide sagten, versuchen Sie nicht, ein Haus mitten in Ihrer Nähe zu finden. Weißt du, du musst nur eine Gemeinde auswählen, in der du Menschen nahe bist. Weißt du, du weißt nie, wo du geschickt wirst. Also, in all meiner Weisheit natürlich, was habe ich getan? Aber ich natürlich wählte die Mitte. Ich hatte drei Gemeinden, also habe ich versucht, genau die Mitte zu finden. Ich gebe zu, ich habe den Längen- und Breitengrad berechnet und habe tatsächlich einige Gleichungen ausgeführt und tatsächlich das nächstgelegene gefunden, das in der Mitte war. Denn es machte mir Spaß. Wer würde das nicht wollen? Also habe ich das gemacht. Ich habe tatsächlich alle Brüder mitbedacht, mit allen Längen und Breiten gerade berechnet und so weiter. Also habe ich dieses Haus gefunden und wir haben dort gewohnt und ich dachte, nun, ich weiß, dass sie anderen Rat gegeben haben, aber weißt du, es macht mir nichts aus. Und es war tatsächlich eine schreckliche, schreckliche, schreckliche Entscheidung. Wir waren im Wesentlichen gleich weit von allen entfernt und niemandem nahe. Jeder war also eine gewisse Entfernung von uns. Und ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich jemanden zum Mittag- oder Abendessen oder so einladen würde, weil es eine lange Fahrt für sie wäre. Und ich würde, jemanden einladen und dann später wollte ich ihm nicht sagen, dass es wirklich 2 Stunden weit weg war. Es ist unser Pastor, wissen Sie, weißt du, wir müssen ehrlich gehen. Wer weiß, wir könnten ja in Schwierigkeiten sein. Und ich war neu und du bist dumm und ich machte alle möglichen Fehler. Und Sie wissen, Mr. Strain kann mich später auslachen nach all diesen Erfahrungen. Aber du weißt, du versuchst dein Bestes und triffst diese dumme Entscheidung. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Aber im Allgemeinen war das schon schwierig für uns. Aber ich hoffe, wir machen nicht den Fehler, den ich als Prediger oder Pastor gemacht habe und geben der anderen Person nicht die Gelegenheit zu sagen, weißt du, dass es wirklich ziemlich weit weg ist. Und warum treffen wir uns nicht einfach in der Mitte? Ich sage dir was, ich kann nicht so lange fahren, aber ich wollte dich bei mir haben und war zu verlegen, um zu fragen, warum kommst du nicht vorbei und lass mich einfach Lasagne machen oder so. Wenn wir die Kirche sein wollen, die zu Pfingsten 31 nach Christus geboren wurde, müssen wir so sein. Wir müssen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und einfach davon ausgehen, dass wir es bereits tun. Es war also ein Herz und eine Seele, diese Gemeinde. Eine der erstaunlichsten Beschreibungen in der Schrift einer Gruppe von Menschen genau dort in Vers 32, Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die Menge derer, die glaubten, waren ein Herz und eine Seele. Und wenn sie ein Herz, und eine Seele haben, möchten sie zusammen Abendbrot essen. Wenn sie zum Film gehen, möchten sie den Film mit jemandem anders sehen. Selbst wenn sie 2 Stunden lang schweigend sitzen und Godzilla beobachten, wissen sie und sehen, wie er Radon kämpft. Denn das sind die Leute, mit denen sie später darüber sprechen möchten. Sie möchten diese Zeit mit diesen Menschen verbringen. Und mit wem möchten sie spielen, wenn sie sich zu einem Volleyballspielen treffen? Du willst mit Gottes Volk spielen, weil diese Leute etwas wichtiger als Volleyball sind, als nur albernes altes Volleyball mit ihnen zu spielen, aber bedeutet für sie viel, viel mehr, als es mit jemand anders gemacht zu haben. Wir müssen bereit sein, uns als Individuelle zu untersuchen und gegebenenfalls zu versuchen, diese Art von Geist wiederzubeleben. Was gebraucht es, um dieser Beschreibung ähnlicher zu werden und mit einer Übereinstimmung zu sein? Okay, das war eine Eigenschaft, auf die ich mich heute konzentrieren möchte. Die zweite ist dieses. Das ist die zweite. Dies ist die, vor der ich befürchtet hatte, dass sie die ganze Predigt verzehren würde. Wenn ich mich also mit diesem Thema befasse, tun wir alle so, als gäbe es nur 2 Dinge, über die ich heute sprechen wollte. Also die Kirche, diese Kirche, die an Pfingsten nach Christus gegründet wurde, hatte eine göttliche Mission, eine göttliche Botschaft an den Rest der Welt, an den Enden der Welt zu bringen. Diese Kirche wurde an diesem Pfingsten gegründet, hatte eine göttliche Mission, buchstäblich eine göttliche Mission. Und was war der alte Film? Ich hatte nicht die beste Vergangenheit, leider nicht. Ich wurde nicht in der Kirche geboren und so habe ich viele Dinge gesehen, die ich nicht hätte sehen sollen. Unter ihnen war ein Film, einige von ihnen erinnern sich vielleicht an Jim Belushi und Dan Aykroyd, genannt die Blues Brothers. Und darin haben sie diese beiden Typen, die ihre dunklen Sonnengläser trugen, und sie sehen so aus, als wären sie aus der Mafia. Und sie sind es nicht, oder waren es nicht. Sie sind Blues-Sänger. Und sie erzählen es immer den Menschen, weil sie versuchen, eine Kirche zu retten. Es ist eine katholische Kirche. Und so versuchten sie, diese Kirche zu retten. Und sie sagten allen, sie waren auf einer Mission von Gott. Weißt du, sie sagten allen, wir sind auf einer Mission von Gott. Und nur zu sehen, wie diese beiden Charakter etwas so sagten, war eine echte Lächerlichkeit. Ich erinnere mich nur an Carrie Fisher, ich glaube, sie war im Film, und alles, was ich mich erinnere, war Prinzessin Leia. Das ist also lange her, und ich war ein bisschen jünger da. Tatsache ist jedoch, dass es einen echten Gott gibt, und er hat den Menschen tatsächlich eine Mission gegeben, und wenn es waren diese Menschen am Jahre 31 nach Christus, die göttliche Majestät sagte, geh, tut dieses. Es beginnt ab sofort von diesem Zeitpunkt an. Das ist eure Mission, geht in die ganze Welt, haltet euch nicht zurück. Wir sehen, dass wir uns von Anfang an Apostelgeschichte 2 zuwenden. Schauen wir uns das erste an, was an diesem Pfingsttag geschah. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Bitte leihen Sie sich diesen Film übrigens nicht aus, nur weil etwas erwähnt wurde vom Rednerpult. Es bedeutet nicht, geh und miete es. Ich kann mich nicht an den Rest des Films erinnern und er könnte, wie ich weiß, Schrecken enthalten. Ich weiß es nicht. Aber jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 1. Apostelgeschichte 2, Vers 1 nochmal. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort einmütig beieinander. Und nun sehen sie den Beginn der Kirche. Vers 2 und 3, Vers 2 und 3. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Können Sie sich so etwas vorstellen? Das klingt wie ein Tornado im Raum, und plötzlich gibt es überall um herum Zungen von Feuer. Und du siehst sie, was seltsam genug gewesen wäre, aber du siehst sie sich im Raum bewegen und auf allen herabsteigen. Und wenn sie es auf jedermanns Kopf sehen, erkennen sie, dass ich die einzige Person im Raum bin, die keine hatte. Oder heißt es, dass ich auch eine habe? Was ist los? Was ist wirklich los? Nun, man hat ihnen gesagt, sie sollen darauf warten, und genau das geschah. Jetzt Vers 4 bis 6 im gleichen Kapitel, Vers 4 bis 6. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtigen Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, dass denn jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Es war also so laut, es war nicht nur im Raum zu hören, es gingen Leute vorbei, es gab Leute beim Gebäude herum, die ein Geräusch in diesem Gebäude hörten. Und so versammelten sie sich alle, und wir werden ein einheitliches Muster sehen. Wenn sie sich Apostelgeschichte durchlesen, wo Gott ein Wunder tut, weil er Barmherzigkeit mit der Person hatte, sondern weil er eine Menge dazu bringt, eine Botschaft zu hören, die durch das Wunder bestätigt worden war. Wir werden gleich ein weiteres Beispiel sehen. Jetzt gleich im gleichen Kapitel, Vers 7 bis 11. Vers 7 bis 11. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir dann jeder in seiner eigenen Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz auf Asien, Pyrgien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen, und Einwander aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Muttersprache von den großen Taten Gottes reden. Weiter, Vers 12 und 13, Vers 12 und 13. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßem Weines. Also als wären ein paar Betrunkene herausgekommen, wissen Sie, die Leute, die diese Sprache und jene Sprache sprechen und der Rest, es ist nur, vielleicht sind das nur eine Haufen Säufer. Sie versuchen eine physikalische Erklärung für das zu finden, das wirklich nur übernatürlich erklärt werden kann. Dann sagte Petrus in Vers 14, Vers 14. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasse meine Worte zu euren Ohren eingehen. Und dann fuhr er fort, diese Predigt zu halten, an diesem Pfingsttag oder vor der am Pfingsten gegründeten Kirche. Und hier ist, was ich hervorheben möchte. Was war der allererste Akt der Kirchen Gottes in dem Moment, in dem sie buchstäblich entstand, sollte es mit der Arbeit beginnen? Und was ist das allererste Geschenk? Es gibt so viele Gaben in der Bibel, nicht wahr? Nicht nur Zungen, es gibt Gaben der Heilung. Es gab all diese geistigen Gaben, nach denen wir uns sehnen. Aber was war die allererste? Die allererste? Es ist leicht zu sagen, gut in Zungen oder Sprachen zu sprechen. Aber was es war die Fähigkeit, die Arbeit zu tun. Die Kirche wurde also so geboren, nicht direkt in der Familie Gottes, aber die Kirche entstand, sie wurde geboren. Und mit seinem ersten oder ihrem ersten Atemzug predigte sie das Evangelium und wird von seinem Vater ermächtigt, dieses Evangelium der ganzen Welt zu predigen. Sie können die Kirche nicht von der Arbeitswelt trennen. So viele versuchen es heute, und der Teufel arbeitet in solchen Menschen, um dies zu tun. In Apostelgeschichte 3, Vers 1 sehen wir ein weiteres Beispiel. Ich möchte nur einige Beispiele betrachten und sehen, dass dies natürlich von Gott war. Und ich möchte, dass wir über die Haltung der Kirche in solchen Dingen nachdenken. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1. Beachten Sie, warum die Gaben gegeben werden. Es ist einfach. Dr. Meredith hat uns so oft ermutigt. Ich hoffe, wir haben nicht vergessen, dass er das getan hat. Ich hoffe, wir haben Dr. Meredith starkes Drängen nicht vergessen zu beten, dass Gott Gaben in der Kirche manifestieren möge, geistige, wunderbare Gaben. Sie wissen, Dr. DeSimone und ich haben letzte Nacht auf der Couch zurückgelehnt. Wir waren voller Cordoba, diesem mexikanischen Essen. Und du hast Visionen, sozusagen. Jedenfalls bist du da und bist auf der Couch. Und wir sind nur gespannt auf die Dinge, die wir mit der Arbeit Gottes tun werden und dem, was wir schreiben und mit den Webseiten und den Dingen, was wir tun und den sozialen Medien und was wir so zukünftig tun werden. Und wir denken darüber nach, weil wir wollen, dass alles erfolgreich ist. Wir sind gespannt auf die Gewinne, die in YouTube-Videos erzielt werden, Dinge, die wir ändern können, Dinge, die wir erreichen wollen. Wir denken darüber nach, was wir schreiben und Dinge, die wir tun könnten. Aber das heißt, wenn einer von uns, wie Herr McNair oder Herr Strain, wenn jemand mit dem Kinderkrankenhaus hereinkommt und rausgeht und jedes Kind in der Krebsabteilung geheilt wird, könnten wir das langweiligste Video der Welt auf dem YouTube tun und die Nachfrage und Hits würden durch das Dach gehen. Die Leute würden wissen wollen, wer diese Leute sind. Wir beten für diese Werke, aber was ich herausheben möchte, ist warum. Weil die Kirche das erste Jahrhundert für sie betete. Die zu Pfingsten gegründete Kirche betete um Geschenke. Aber warum? Was ist der Zweck der Gaben? Wir sehen ein Beispiel in Apostelgeschichte 3, Vers 1 und 2. Apostelgeschichte 3, Vers 1 und 2. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Verstehe jetzt den Umstand. Dies ist ein Mann, der erwachsen ist und seit seiner Geburt lahm ist. Kein Mensch hat jemals einen Blick auf diesen Mann geworfen, wo er frei laufen konnte, wo er arbeitende Beine hatte, wo er sogar aus eigener Kraft ein paar Meter gehen konnte. Und es gibt an, dass sie ihn dorthin gelegt hatten, täglich, jeden Tag, für wie lange? Wenn sie ein Tempelbesuch wären und die Gesellschaft, die da so da wäre, die so ziemlich jeder und die Menschen aus verschiedenen Gründen in den Tempel gehen, hätten sie ihn an diesem Tor gesehen. Wenn sie eines Tages auf einer einzigen Reise gewesen wäre, hätten sie gesehen, dass dieser Mann dort lag, um Almosen zu betteln, um Gnade für seine verkrüppelten Statur bat, seine Unabhängigkeit zu gehen, Unfähigkeit zu gehen, Entschuldigung, und seinen Lebensunterhalt für sich selbst zu verdienen, war bemerkenswert bekannt. Jetzt Apostelgeschichte 3, Vers 3. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Die Apostel sahen nicht anders aus wie anderen. Peter trug keinen spitzen Hut, weißt du, mit einem speziellen goldenen Stab und einem weißen Gewand. Sie sahen genauso aus wie andere. Hier war jemand und er konnte also betteln. Jetzt 4, Vers 4 bis 11 im gleichen Kapitel, Vers 4 bis 11. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich erhabe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn aus beider rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er da war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte, und verwunderten und entsetzten erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die heißt Salomos, und sie verwunderten sich alle sehr. Weißt du, wenn er nur zufällig herumgerannt wäre, wären die Leute zu Peter und Johannes gekommen. Aber warum ging es? Warum hat Gott in diesem besonderen Moment eingegriffen? Weil er diesen Mann heilt, der nun herumspringt und so aufgeregt und begeistert ist. Und Gott singt und lobt und die Menschen, die kommen, umarmt er sie vielleicht, erhebt ihre Hände zum Tanzen und so herumtanzt und springt, ja, vor lauter Freude. Und wo kommen sie alle hin? Sie kommen zum Volk, das Gott ernannt hatte, um an diesem Tag eine Botschaft zu überbringen. Ein Wunder, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht und es ihnen ermöglicht, die Arbeit an diesem Ort zu erledigen und zu bestätigen, was sie gesagt haben. Weißt du, es ist interessant, was Petrus ausdrücklich sagt: Silber und Gold habe ich nicht. Das ist nicht der Punkt der Kirche, die zu Pfingsten nach Christus gegründet wurde. Versteh mich nicht falsch, wir sollten Mitgefühl haben, so wie Jesus Christus es gesagt hat, wenn du fastest, weil er davon ausgeht, dass dein Volk fasten wird. Jesus Christus sagt auch anderswo in dem Evangelium, wenn sie Almosen geben werden. Und die Sprache ist die gleiche. Jesus Christus geht davon aus, dass sein Volk ein großzügiges Volk sein wird und anderen gegenüber barmherzig sein wird. Aber das heißt, das ist nicht der Zweck der Kirche, Silber und Gold auszuteilen. Und wie Dr. Meredith sagen würde, könnten sie alles Silber und Gold der Welt in einige Gebiete der Welt ausgießen oder vergeben und nach dem Verzehr und Aufbrauch wegen der schrecklichen Umstände oder ihrer schrecklichen Regierungen würden sie einfach mehr brauchen am Ende. Doch er sagte, was ich dir geben muss, ist die göttliche Botschaft und dieses Geschenk der Heilung. Und denk darüber nach, wer sonst auf Erden hätte diesem Mann das geben können? Tatsache ist, es gibt eine Sache, die diese Welt braucht. Und wir sind die Einzigen, die das haben. Wenn wir es nicht ihnen geben, wer würde es sonst tun? Wer sonst hätte zu diesem Mann kommen und sagen können, steh auf und geh, und wer sonst hätte sonst mit ihm in den Tempel gehen und diese Botschaft überbringen können? Die Kirche muss das tun, was sie als einzige Gruppe von Menschen tun kann. Wenden wir uns nun Apostelgeschichte 4 zu. Apostelgeschichte 4, Vers 1. Apostelgeschichte 4, Vers 1. Dies alles begann eine Aufruhr, nicht wahr? Denn was machen sie da? Sie werden sagen, hey, wir predigen dieses Evangelium. Übrigens, der Kerl, der früher gekreuzigt wurde, alle Führer hier, die den Tempel leiten, waren im Wesentlichen an seinem Tod beteiligt. Dieser Typ, den ihr getötet habt, von dem ihr gesagt habt, er sei ein Ketzer. Du kennst diesen Kerl, ja, er ist tatsächlich der Messias. Es ist durch seine Kraft, dass wir heilen konnten. Sie versuchten ihn als schmutzigen Verbrecher zu malen, als Meuterer, den die Römer wie einen Schwerverbrecher gekreuzigt hatten. Weißt du, diese Heilung kam durch seine Macht. Das hat also etwas Aufmerksamkeit bekommen. Also jetzt Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 3, Vers 1 bis 3. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Also haben sie sie eingesperrt und warfen sie in eine Gefängniszelle. Das ist, was sie in ihre Augen verdient hatten. Sie hatten ein Wunder vollbracht, das auf der Erde zu keinem Zeitpunkt und in keinem Alter gesehen war. Und das Ergebnis war, dass sie die Nacht im Gefängnis verbringen mussten, wo es kein Fernsehen gab. Ich kann mir nicht vorstellen, auch dass sie kein 4-Sterne-Essen bekamen. Vielleicht Internetzugang? Nein, nicht einmal Internetzugang. Da waren sie also im Gefängnis. Das bekommen sie für ihre Probleme. Lass uns einfach unten weiterlesen. So brachte man sie heraus und fragte, warum tut ihr das? Tut das nicht mehr, wir verbieten dieses. Sie wollten nicht, dass sie diese Ideen unter den Menschen verbreiteten. Und so heißt es in Vers 17, Apostelgeschichte Kapitel 4, und jetzt Vers 17, Apostelgeschichte 4, Vers 17. Aber damit es nicht weiter einreißen unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie in Fort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und so entscheideten sie sich, dies auszuführen. Aber jetzt Vers 18. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Nun, jetzt leben wir in einer Zeit, in der man sich eine Regierung ohne Biss leicht vorstellen kann, weil unsere Kandidaten jede Nacht in den Talkshows bis spät in die Nacht Mitglieder unserer Regierung lächerlich machen und Institutionen der Regierung ungestraft lächerlich machen. Es ist einfach faszinierend. Ich sah einmal eine Serie und ich weiß nicht sehr viel über sie. Die Serie heißt Die Geschichte einer Magd und die Leute, die darüber sprachen, von diesem futuristischen Dystopie der Unterdrückung von Frauen. Und so werden die Menschen gegen die Abtreibungsgesetze protestieren, gekleidet in diesen roten Gewändern und weißen Kapuzen, die diese Frauen in der zukünftigen Dystopie darstellen, die unterdrückt und nur gezwungen ist, sich zu züchten. Und diese schrecklichen Dinge, und sie werden Interviews mit einigen dieser Demonstranten führen, und sie werden sagen, dass es einfach jetzt so ist. Es ist genau wie diese Geschichte einer Magd, diese Serie. Und sie werden also buchstäblich in einem großen Nachrichtennetzwerk interviewt und dürfen sagen, was immer sie sagen wollen. Und du versuchst mir zu sagen, dass wir in einer Dystopie leben, in der du mit vorgehaltenen Waffen gezwungen bist, schreckliche Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Ist das die echte Realität? Dies ist nicht das Land, in dem wir leben. Sie kann diese Dinge frei sagen. Die Männer, die diese Dinge kritisieren, können dies immer noch frei sagen, wenn wir nicht erkennen, dass dies nicht die Regierung des ersten Jahrhunderts ist oder war. Wirklich nicht war. Es war nicht die Regierung des ersten Jahrhunderts. Jemand, der einen solchen Protest einlegte, wäre damals gleich verhaftet worden. Die Männer, denen die Apostel jetzt Rechenschaft ablegen mussten, oder Männer, die ihr Leben in den Händen hielten, waren Männer, die auf Befehl schreckliche Dinge tun konnten. Verstehe also die Realität, dass sie zu der Zeit gelebt haben, wenn sie sagen, dass sie dir befehlen, nicht in diesen Laden zu sprechen, dann meinen sie es. Es wäre, als gäbe es wirklich keine höhere Autorität auf der Erde, die dir dies sagen könnte. Jetzt Apostelgeschichte 4, Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen. Nun, es scheint, als würde sich die Tür schließen, weil es heutzutage wirklich schwierig ist, die Arbeit zu erledigen. Und so werden wir vielleicht zu einer Zeit, in der wir eine größere Börse haben, vielleicht zu einer Zeit, in der wir es uns wirklich leisten können, in Sicherheit sind, versuchen, die Arbeit zu erledigen. Oh, warte, meine Bibel hat das nicht gesagt, es tut mir leid. Sagt meine Bibel das? Ich hoffe nicht. Wenn ja, lassen Sie uns nach diesem Gottesdienst ein Buchbrennen veranstalten, denn das würde bedeuten, dass die Bibel, die Sie besitzen, einfach zum Müll gehört. Und das ist aber nicht so. sie ihnen nicht, so haben sie ihnen nicht geantwortet. Vers 19, was es wirklich sagt in diesem Gottes inspirierten Wort, Vers 19 und 20 jetzt in Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteil selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, das wir gesehen und gehört haben. Also dies ist eine Erklärung der absoluten Verpflichtung und Überzeugung. Es ist nicht einmal, wir werden nicht. Es ist nicht einmal, wir weigern uns aufzuhören. Es ist, wir können es einfach nicht. Wir können nichts, sondern sprechen von den Dingen, die wir gesehen und gehört haben. Es ist die Sprache keiner anderen Wahl. Es ist die Sprache, die sagt, egal welche Entscheidung sie treffen werden, egal welche Worte sie sagen werden, egal welche Wachen, Sicherheitspersonal oder Waffen sie über uns bringen werden, wir können nichts anderes tun. Jetzt Vers 21 im gleichen Kapitel, Vers 21. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hatte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. So ist es wirklich schwer, Leute zu bestrafen, wenn draußen ein ehemaliger verkrüppelter Mann herumläuft. Und obwohl die Menschen Gott für das preisen, was sie gesehen haben, sind Johannes und Petrus ein Teil davon. Wie war die Reaktion der Kirche im ersten Jahrhundert? Wieder sehen wir eine Hingabe zu Gottes Arbeit. Die Arbeit muss getan werden. Es gibt keinen anderen Weg. Die Arbeit für die Welt muss getan werden. Wenn sie also in die Gemeinde zurückkehren, wenn sie zu uns allen zurückkehren, sagen wir hier versammelt, wie lautet die Antwort der Kirche? Jetzt Vers 23 und 24 im gleichen Kapitel, Vers 23 und 24. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu denen und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhebten sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Also hier ist dieser Satz mit einer Übereinstimmung, mit einer einheitlichen Leidenschaft. Die Kirche war mit einem einheitlichen Fokus, der in dieselbe Richtung für denselben Zweck vorwärts eilte. Jetzt lesen wir Vers 24 bis 28, Vers 24 bis 28. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deinen Knechten gesagt, warum turben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Nun, bevor wir ein weiteres Wort lesen, hoffe ich, dass Sie alle an die fantastische Predigt von Herrn Rob McNair von einigen Wochen erinnert sind, die meiner Meinung nach jetzt schon online ist. Ich denke, es wurde online verbreitet über das Beten, wie man betet und einen Blick auf das wirft, was allgemein als Beispiel das Vater unseres genannt wird, wie wir es oft tun oder tun sollen, aber ich habe wirklich von seiner Herangehensweise profitiert und wie er darüber sprach, wie es geht zu Beginn dieses Gebets und wie hilfreich es ist, sich daran zu orientieren, wer Gott ist und wer es ist, zu dem wir sprechen, wozu er fähig ist und zu welcher Beziehung er zu uns besteht, bevor sie einen einzigen Bitte äußern, erinnern sich daran, dass dieser Gott aller Macht ist, der sie liebt, der die Angelegenheiten der Nation verwaltet, auf dem Lauf der Geschichte und alle Richtungen vorantreibt die er gehen möchte. Und um das ins rechte Licht zu rücken, und wenn wir hier schauen, sind wir ziemlich tief in ihrem Gebet. Sie sind noch nicht daran angekommen. Sie haben die Anfragen noch nicht bekannt gegeben. Sie haben sich im Wesentlichen vielleicht rechtzeitig gemeldet, indem sie Herrn McNairs Rat gefolgt haben und sind in der Zeit zurückgegangen. Nach unserem Verständnis dieses Prinzips beginnen sie mit einer Perspektive, die erkennt, dass sie sich an dem Regiment oder Regenten des Universums wenden, in dessen Händen keine Aufgabe zu schwierig ist. Aber was machen sie dann? Was war ihre Anfrage? Ich kann aufrichtig sagen, was meine natürliche Bitte wäre. Bitte schütze uns, weißt du, beschütze uns davor. Nicht wahr? Pass auf uns auf. Weißt du, die Wachen und die Waffen und was auch immer du weißt, die kommen hinter uns her. Und zweifellos war das sicherlich ein Teil ihres Gebets zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Aber was tun sie in diesem Fall, wenn die Nachrichten kommen? Es heißt, Vers 29, das folgende, wir kommen zu einer Bitte, Vers 29 im gleichen Kapitel. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freiheit zu reden dein Wort. Bitte beachtet, sie fragen nicht nach Sicherheit, obwohl sie sich nach Sicherheit sehnten. Sie fragten sich nach Sicherheit oder im Verborgenen zu bleiben. Vers 30 jetzt, Vers 30. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Kirche, die an Pfingsten 31 nach Christus gegründet wurde, ist eine Kirche, deren Herz in der Arbeit lag, die von der Arbeit umgeben war bis zu dem Punkt, dass man nicht einmal verstehen kann, welche kirchliche Entscheidungen und welche kirchlichen Wünsche und welche kirchlichen Leidenschaften es gibt, wenn man die Arbeit nicht versteht. Es sei denn, sie verstehen die Mission, die sie eingepackt und versiegelt hat, so vollständig durch die Kraft des Heiligen Gottes und treibt sie Tag für Tag, Wahl für Wahl und Aktion zu Aktion an. Was fordern sie angesichts all dieser Bedrohung? Mache uns so viel mutiger, deine Arbeit zu tun und zu erledigen. Das Erkennen der Zeichen, um die wir gebeten haben, der Geschenke, um die wir gebeten haben, hat einen Zweck. Und es ist nicht nur für unseren Komfort, obwohl ich es liebe, mich wohlzufühlen, es ist jedoch nicht nur um unsere Heilung. Ich liebe es, gesund zu sein und verdiene nicht die Gesundheit, die ich habe. Es ist der Arbeit zuliebe und dem, wofür die Kirche in der Welt beauftragt wurde. Und wie reagiert Gott auf diese Haltung? Jetzt Vers 31 in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie gesammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also wurde ihnen diese Bitte gewährt. Sie wissen und wir verstehen ein anderes Beispiel. Ich möchte nicht auf diese Beispiele eingehen, oder so wusste ich, dass dies eine echte Herausforderung für uns sein könnte. Und dies vollkommen zu verstehen. Aber das ist so wichtig zu verstehen. Das war diese Kirche. Wenn wir diese Kirche von diesem Pfingsttag sein wollen, wenn wir das sein wollen, das ist diese Kirche. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 17. Ratet mal, was die Apostel wieder in Schwierigkeiten brachte. Sind wir diese Kirche? Und lassen Sie mich sagen, lassen Sie mich hervorheben, es gibt hier und da unter uns, sogar für mich selbst, manchmal ist es einfach, dies zu tun und in Ablenkung verwickelt zu sein. Beachten Sie, wofür Sie in Schwierigkeit geraten. Es ist nicht die politischen Kontroversen des Tages und es gibt viele. Es ist keine Streitigkeit mit Herodes oder der römischen Regierung. Wenn wir heute in Schwierigkeiten geraten mit Facebook, oder auch mit Persönlichem. Es geht nicht um Dinge, was das zweite amerikanische Verfassungsgesetz betrifft, oder darum, was eine politische Partei tut oder sagt, oder um Vorschriften zur Gesundheitsversorgung oder um Debatten darüber, wie Unternehmen besteuert werden sollte. Lassen Sie die Toten über die Dinge streiten. Wir haben eine lebendige Botschaft, die keiner von Ihnen weitergeben kann. Und doch wurden wir beauftragt. So sollten wir uns schämen, wenn wir wegen der Streitigkeiten dieser Welt und der Antworten dieser Welt in Schwierigkeit geraten. Ich versuche nicht, Antworten für uns oder die Richtung zu diktieren, in die wir uns neigen, wie das zweite Verfassungsgesetz. Ich bin ziemlich sympathisch mit einigen dieser Leute, die das Gesetz sehen und dies sehen, und sie erkennen Heuchelei auf der anderen Seite. Gleichzeitig erkennen sie Heuchelei nicht immer auf ihrer Seite. Ich weiß, dass Gott nicht vorhat, das zweite Verfassungsgesetz im Reiche Gottes einzuführen. Und alles, was ich weiß, dass er mich gebeten hat, über etwas anderes zu sprechen. Und er hat dich gebeten, über etwas anderes zu sprechen. Sicherlich gibt es etwas profitabler, das wir in den sozialen Medien diskutieren können. In Apostelgeschichte, Kapitel 5 jetzt, und ich muss das qualifizieren. Ich glaube, ich habe kürzlich einen Beitrag über Godzilla geschrieben. Es gibt also Dinge, die Sie wissen. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wissen, was für ein Heuchler, dass Godzilla wichtiger ist als diese Dinge. Also, nur damit du weißt, es ist okay, dein Leben zu leben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf die Leidenschaft dieser Welt einlassen, denn die Leidenschaften dieser Welt entsprechen nicht den Leidenschaften Gottes. Und so in diese Dinge verwickelt zu sein, ist eine Falle. Der Teufel wartet für uns und wir sehen diese Kirche, die zu Pfingsten begann, nach Christus. Und sie ist nicht in diese Falle geraten. Jetzt also Apostelgeschichte 5, Vers 17 und 18. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 17 und 18. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihnen waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber dann des Nachts ein Wunder. Du machst dir Sorgen, vielleicht werden wir hingerichtet, wir werden geschlagen, und was wird passieren? Vers 19 jetzt im gleichen Kapitel, Vers 19. Aber der Engel des Herrn tat ihnen danach die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Gut, großartig, vielleicht bringt er uns in Sicherheit, vielleicht bringt er uns nach Hause, weil es Frauen und Angehörige gab, die besorgt und bekümmert waren. Was sagte der Engel? Vers 20, Vers 20. Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Mit anderen Worten, das, wofür sie gerade in Schwierigkeiten geraten sind und wofür sie bedroht wurden, ja, macht mehr davon. Und der Ort, an dem es einfach am einfachsten ist, euch zu finden, ja, geht hin, steht da und predigt. Jetzt Vers 21 bis 24, Vers 21 bis 24. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihnen waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten's. Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was da raus werden sollte. Also, was war los? Also, Vers 25, also kam einer und sagte ihnen: Schau, ich kann mir nur die Ungläubigkeit im Gesicht dieser Person vorstellen, denn was behauptet, wenn überhaupt, denken sie, oh, sie kriechen wahrscheinlich durch den Tunnel, vielleicht verkommen Sie versuchen, sie zu entkommen. Vielleicht fliehen sie. Aber jetzt Vers 25 und 26 im gleichen Kapitel, Vers 25 und 26. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen haben, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da geht der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit der Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Diese erkannten natürlich, dass etwas im Gange war. Und diesmal ist es ganz anders. Hallo, gute Herren. Oh, wir sehen, dass Sie heute wieder predigen. Das ist aber lieb. Der hohe Priester möchte ein Wort, bitte. Weißt du, könnt ihr bitte hier vorbeikommen? Das würden wir sicher schätzen. Also tun Sie es. Und wenn Sie dort ankommen, ist es eine ganz andere Geschichte hinter verschlossenen Türen, wo Sie sich keine Sorge um die Menschen mehr machen oder um die Menschenmenge machen. Es wird ganz anders. Vers 28 und 29 im gleichen Kapitel, Vers 28 und 29. Und so sprach man mit ihnen: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem empfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, was für Ereignisse! Und sie beraten alle. Gamaliel schlägt vor, wir sollten diese Jungs wahrscheinlich nicht töten. Weißt du, Gott arbeitet diese Dinge, nicht wahr? Wenn es wirklich nicht von Gott ist, wird es verschwinden. Wenn es aber von Gott ist, wollen wir nicht riskieren, gegen Gott zu kämpfen. Es gab ein vernünftiges Geräusch im Rat. Als sie ihn zuhörten, folgten sie seinem Rat. Und was geschah? Vers 40 bis 42. Vers 40 bis 42. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Hier waren sie auf wundersame Weise frei, auf wundersame Weise befreit, befreit von ihrer Knechtschaft, befreit von der Gefahr, wie es schien, aber um wieder zu predigen und um wieder geschlagen zu werden. Und trotzdem hörten sie nicht auf. Ich möchte heute nicht zu negativ werden. Es ist ein hoher Tag, es ist ein schöner Tag, um die richtigen Dinge zu feiern. Aber es gibt solche in der Welt. Und Menschen, die hier und da den Namen der Kirche tragen, die Lämmer vor der Herde stehlen und versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies keine Zeit mehr ist, die Arbeit zu erledigen, ohne zu tun. Das sei jetzt irgendwie zu schwer. Und irgendwie hat Gott jetzt nicht die gleichen Türen geöffnet wie in den 80er Jahren. Es ist jetzt die Zeit, uns nach innen zu konzentrieren, uns auf die Braut zu konzentrieren und uns darauf zu konzentrieren und vorzubereiten. Und ich versichere Ihnen, dies sind die Worte Satans, des Teufels, im besten Fall. Im besten Fall werden sie von Menschen gesprochen, die getäuscht werden und sich täuschen lassen, wenn sie solche Dinge sagen. Nun, ich denke, Gott hat die Türen einfach geschlossen. Gott ruft einfach niemanden mehr. Die am diesen Pfingsttag gegründete Kirche kann ich mir nicht nur so vorstellen. Es war nicht so. Nun, sie verbrennen uns wohl noch nicht am Pfahl, also sieht es wohl so aus, als ob die Tür noch weit offen steht. Es ist eine beschämende Sache, den am Pfingsttag gegebenen Heiligen Geist zu tragen und nicht bereit zu sein, den Willen denjenigen zu tun, der so viel geopfert hat, um dies zu erreichen. Und diese Worte zu verdrehen und diesen Willen zu verschleiern und ihn wie etwas anderes erscheinen zu lassen? Und Schande über diejenigen, die dies tun, Schande über sie. Weil die Kirche, die an diesem Pfingsttag geboren wurde, mit ihrem ersten Atemzug, ihrem allerersten Atemzug, das Wort predigte und das Evangelium predigte und die Botschaft predigte. Und für viele von ihnen, die vor uns gegangen sind, predigten ihr letztes Wort immer noch diese Botschaft. Wir beschämen ihre Erinnerungen und wir beschämen, was Jesus Christus in seinem Körper tun will, indem wir diese Art vom Müll sprechen, der eine Botschaft vermittelt, dass diese Arbeit schon getan ist. Die Arbeit ist schon getan. Sie können die Kirche auch unter den schlimmsten Umständen nicht von der Arbeit trennen. Wenden Sie sich einfach Apostelgeschichte Kapitel 26 zu. Wir werden uns in diesem zweiten Teil zwei weitere Verse ansehen. Apostelgeschichte Kapitel 26. Es ist einer meiner Lieblingsbibelstellen von dem Apostel Paulus. Also Paulus ist verhaftet, Paulus ist in Schwierigkeiten, die Dinge sehen nicht gut aus. Er hat viele Ankläger, sie wollen Paulus schlechte Dinge antun. Sie wollen nicht, dass Paulus diesen ganzen Unsinn sagt. Paulus hat also die Chance, sich ehrlich gesagt eine ziemliche sympathische Jury zu verteidigen, wenn sie so wollen. Die Richter in diesem Fall versuchen, Paulus einen Knochen zuzuwerfen, um dem Kerl etwas Hilfe zu geben. Sie wollen ihm echt einen Gefallen tun. Sie waren schon lange genug da, König Agrippa und Festus, und wissen, wenn etwas nur irgendwie hochgejubelt ist und nicht wahr ist. Sie erkennen ein Kängurugericht, wenn sie so wollen. Sie erkennen falsche Anschuldigungen, und hier hat Paulus seine Chance, loszukommen und etwas anderes zu tun. Aber der Mann wird wegen des Evangeliums einfach nicht den Mund halten. Jetzt Apostelgeschichte 26. Also hier ist er gibt die Darstellung der Wahrheit für die Menschen ab. Und da ist König Agrippa im Raum. Ich erinnere mich an etwas, an dem ich dachte, als ich in Omaha, Nebraska, damals einen Vortrag gab. Und ein Teil von mir dachte, okay Gott, ich habe buchstäblich darüber gebetet und es klingt dumm, aber ich dachte, Mann, wenn Warren Buffett auftaucht, könnte er die Arbeit jahrelang finanzieren, wissen Sie, jahrelang. Und ich gebe zu, dass ich Herrn Buffett in der Menge gesehen hätte, oder wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihm vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit gegeben, wenn es darum geht, was mit Geld und anderem zu tun hat. Gebe ich es frei zu. Ich habe nicht gedacht, dass es so geschehen würde, aber trotzdem, du weißt es ja nie. Also hier hat er Paulus König Agrippa vor sich. Können Sie sich vorstellen, nicht wahr? Was hätte er tun können? Ich meine, stell dir vor, einer von uns würde vor Präsident Trump stehen. Was würden wir sagen? Ich hoffe, es wäre nicht, einen roten Hut aufzusetzen und ihm einfach auf den Rücken zu schlagen und sagen, gute Arbeit, Kumpel. Ich hoffe, es wäre aus der Bibel. Ich hoffe, dass dies der Fall sein würde, denn wenn sie in einem solchen Umstand wären, ist es die Wahl, Gott es so geleitet hat. Also war er, Paulus, mit König Agrippa hier in Apostelgeschichte 26 in dieser Situation. Wir sehen also in Vers 24, dass dies die schlechteste Verteilung war, die er dann nur so geben könnte vielleicht. Also Apostelgeschichte 26, Vers 24 bis 29, Apostelgeschichte 26, Vers 24 bis 29. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten, ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach, ich wünsche vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen dieser Fesseln. In anderen Worten, es ist alles, was ich weiß, und ich bitte dich zu verstehen, Agrippa, aber du hast keine Ahnung. Ich wünschte, du wärst wie ich, sagte er, und wüsstest, was mir gegeben ist, auch was dir auch angeboten wird. Warum hat Paulus das getan? Dies ist der letzte Vers, den wir in diesem Abschnitt betrachten werden, bevor der dritte Abschnitt, der Abschlussabschnitt kommt. Wir springen aus der Apostelgeschichte heraus und gehen zu 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9, Paulus spricht über das Evangelium und wir werden eine Sprache sehen, die auch von Apostel Petrus und Johannes gegeben wird oder gegeben wurde. Apostelgeschichte 9, Vers 16, also der Apostel Paulus ist in seinen eigenen Worten hier, 1. Korinther 9, Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Das ist also so, als würdest du deinem Teenager sagen, oh, gute Arbeit beim Essen, wie du dein Essen gekaut hast. Wie ist es? Es ist einfach so, sie sind Teenager, die ständig essen, oder? Zumindest weiß ich, dass einige es tun, ich weiß, sagen wir einfach, Smith-Jungs tun es. Ich weiß, dass es Smith-Jungs tun. Wow, du weißt also, wie du heute Luft holst und auch die Luft herauslässt. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Nein, wir tun es, weil es eine Notwendigkeit ist. Daher schätze ich die Art und Weise, wie sie ihre Augen den ganzen Tag über feucht halten, indem sie ständig ihre Augenlider schließen und öffnen und sicherstellen, dass sie nicht austrocknen. Das ist fantastisch. Nein, das sind Dinge, die wir tun. Sie sind keine bewussten Dinge. Wir machen sie aus der Not heraus, als würde unser Leben sonst enden. Wenn wir sie nicht machen, haben wir Teile unseres Gehirns, die nur einige dieser Dinge tun, bis wir nicht einmal mehr über sie nachdenken müssen. Paulus sagt, wenn es darum geht, das Evangelium in der Welt zu predigen, weil ich mich nicht rühmen kann, kann ich mich nicht rühmen. Aber wehe mir, wenn ich nicht diese Notwendigkeit predige. Wie Petrus zuvor sagte, kann ich nur über die Dinge sprechen, von denen ich weiß. Und die Dinge, die ich gesehen habe und was ich erlebt habe. Die an diesem Pfingsttag gegründete Kirche sah es als Notwendigkeit an, die Botschaft an die ganze Welt zu predigen. Und wenn wir diese Kirche sein wollen, müssen wir das auch so sehen. Und hier werden wir mit diesem Punkt, mit diesem dritten Punkt nun abschließen. Und weil ich sicher gehen möchte, es ist sehr einfach daran zu denken, für diejenigen von uns vor dem Fernsehen, diejenigen von uns, die an unseren Websites arbeiten und unsere Videos und so darüber nachdenken. Aber eine dritte Sache, die ich hervorheben möchte, dass die Kirche an diesem Pfingsttag, die zu dieser Zeit gegründet wurde, eine Kirche des Mutes war. Und sie erkennen, dass die Last auf uns allen liegt. Diese Kirche war eine Kirche, ein ganzer Körper von Menschen, das war eine Kirche des Mutes. Versteh mich nicht falsch, wenn du betest, dass wir nicht irgendwo ins Gefängnis geworfen werden, vielen Dank, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Aber denken Sie daran, wir könnten zusammen dort sein, nicht wahr? Sie erkennen sich selbst und uns beide. Es ist uns möglich. Jetzt waren sie nicht immer mutig. Wir wissen, nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde, dass sie sich in diesem Moment versteckten. Sie können das in Johannes Kapitel 20 lesen. Es heißt, aus Angst vor den Juden versteckten sie sich in ihren Zimmern und schlossen die Türen. Aber dann sehen sie all diese Handlungen, nicht wahr? All diese Dinge, die sie getan haben. Aber auch hier, was es nicht nur, was die Kirchenführung tat, aber auch andere. Wenden Sie sich Apostelgeschichte 8 zu. Und wir werden dieses dritte Merkmal nur kurz erwähnen. Und ich werde eine historische Parallele geben in Apostelgeschichte oder von Apostelgeschichte Kapitel 8. Es bedeutet nicht unbedingt, einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen und selbst zu predigen. Es bedeutet nicht unbedingt eines dieser Dinge. Und doch hat Gott jemals etwas in ihrem Schoß fallen lassen, wo sie eine wirkliche logische Gelegenheit hatten, etwas zu sagen, aber waren ein wenig zu besorgt, dass sie als Trottel abgestempelt werden könnten? Ich selbst weiß, dass ich bei der Arbeit Gelegenheit in meiner Bürokabine hatte. Ich habe dort gelebt für eine ganze Weile, bevor ich in der Predigerschaft war, und du wirst als religiöser Typ bekannt, oder? Oder sie werden als religiöse Frau bekannt und die Leute werden Fragen haben. Und ich war immer begeistert an diesen Momenten. Einerseits wollte ich nicht der Typ sein, in dem plötzlich niemand mehr spricht, weil er ein seltsamer religiöser Eiferer war. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich keine Antwort auf die Hoffnung gebe, die in diesem Moment in mir ist oder liegt, wer wird das dann anstatt sagen, wenn nicht von mir? Jemand fragte mich buchstäblich, woher die Briten und Amerikaner kommen. Wie kann ich nicht sagen, was ich weiß? Jemand fragte mich buchstäblich, warum bist du am Samstag nicht hier? Warum konntest du nicht kommen? Oh, ich hatte etwas zu tun. Dieser Moment war da. Und so sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 8, dass alle daran beteiligt waren. Der Apostel Paulus war nicht immer der Apostel Paulus, er war einmal Saul. Und Apostelgeschichte 8 beschreibt ihn als mit Drohen und Morden zu schnauben. Er hasste die Kirche aus Leidenschaft dann, nicht weil er unbedingt böse war, sondern weil er glaubte, dass es einen wahren Glauben gab. Und all diese Leute waren Ketzer, die dies glaubten, und verdorben dies und wie verdorben oder verdarben Männer, Frauen und Kinder. Er hatte eine Leidenschaft für die Verfolgung. Er wollte ein Beispiel aus ihnen machen, die solches taten. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 8 beginnt es unmittelbar, nachdem sie ein Beispiel aus Stephanus machten und ihn zu Tode steinigten. Stephanus tat das Evangelium predigen. Er wurde durch den vernichtenden Schlag von Stein zu Stein zu Stein getötet. Es war nicht ein barmherziger Tod. Wir können das Gleiche im Alten Testament sehen. Aber als er zu Tode geschlagen und erdrückt wurde, bat er Gott, diesen Menschen zu vergeben. Apostelgeschichte 8, Vers 1 und 3, 1 bis 3, Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 3. Paulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, das war Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle an die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Nun stellen Sie sich solches vor, wir kennen nicht nur die Leute, die am 3201 Crown Center Drive sind. Sie gehen auch nicht nur zu unserem Hauptquartier vielleicht, sie kommen in dein Haus. Sie kommen, um ihre Frau festzunehmen, für was auf dem Marktplatz gesagt würde, zu der Person hinter der Theke. Sie kommen zum Beispiel, um deinen Teenager aus deinem Haus wegzuholen. Jetzt Vers 4 in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Sie zogen umher und predigten das Wort. Es hat sie nicht aufgehalten, weil sie erkannten, dass das am Pfingsten oder die am Pfingsten geborene Kirche nach Christus und was da begann, sie alle betraf. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, mit der wir hier am Ende schließen wollen, jemanden von den Zeugen Jehovas. Wir glauben nicht an die Lehren oder Lehre der Zeugen Jehovas. Sie sind falsch in Bezug auf die Identität Christi und wer oder was er ist. Sie liegen in einer Reihe von Dingen falsch. Aber auf keinen Fall ein Teil der wahren Kirche Gottes. Aber selbst Gott betrachtet manchmal das Beispiel der Heiden und ihre Fähigkeiten und ihre Hingabe. Und es gibt eine Geschichte, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist. Viele Menschen wissen nicht, dass die Zeugen Jehovas genau wie die Juden im Zweiten Weltkrieg in Europa zusammengetrieben wurden. Sie hatten keinen Stern auf ihrer Kleidung. Ich glaube, es war ein umgedrehtes lila Dreieck. Und beispielsweise keine Juden, sondern einen Zeugen Jehovas zu identifizieren. Und obwohl ihre Botschaft nicht das wahre Evangelium ist, fühlen sie sich sehr leidenschaftlich darüber. Und so wurden sie zusammengetrieben in Konzentrationslager gebracht. Die einzige Ausnahme, die ich erstaunlich finde, ist, dass sie gehen durften. Das Einzige, was sie einzeln tun mussten, um eine Konzentrationslager zu verlassen, war ein Stück Papier zu unterschreiben und zu sagen, dass sie alle ihre Überzeugung oder ihren Glauben ablegen. Aber wenn man nicht unterschreiben wollte, muss man im Konzentrationslager bleiben. Und es gab eine Geschichte von Nazis, die entdeckten, dass etwas los war. Und sie denken, gut, gruben sie vielleicht einen Tunnel, versuchten sie zu fliehen. Also gehen sie in diesem Raum, um etwas Fragwürdiges festzustellen, stattzufinden, und traten die Tür ein. Und was sie dort in einem Konzentrationslager fanden, ist eine Gruppe von Jehovas, die im Laufe der Zeit Teile einer Druckmaschine, Mimeographmaschine, geschmuggelt hatten, damit sie vom Konzentrationslager aus ihrer Literatur weiter produzieren und verteilen konnten. Und so fragten die Gefängniswärter fassungslos, was macht ihr? Was macht ihr? Was machst du? Als ob sie das nicht verstehen konnten. Sie warten auf einen Tunnel unter der Morgue, graben vielleicht. Die erwarteten, dass sie dort Waffen und Befestigungen sammelten. Aber nein, sie produzierten Material und sie erklärten diesen, ihr versteht dies nicht, wir müssen es tun, wir müssen es einfach tun. Auch wenn von spirituellen Nichtjuden, wenn sie so wollen. Und so muss ich fragen, ob Gott heute diese Art von Glauben und Hingabe findet, wenn wir uns danach sehnen, die Kirche zu sein, die 31 nach Christus gegründet wurde. Werden wir es tun? Sind wir auf die eine oder andere Weise die Kirche dieses Pfingstfestes? Sind wir ihre Nachkommen? Haben wir ihre DNA oder Genetik in uns? Sind wir das? Ihr Blut, wenn Sie so wollen, der Heilige Geist fließt in uns und verbindet uns mit Ihnen von vor über 2000 Jahren. Aber ob wir tatsächlich diese Kirche sind, ist keine Frage des Zufalls. Es ist eine Frage der Wahl. Lassen Sie uns den Namen, den wir tragen, nicht entehren. Lassen Sie uns nicht versäumen, diese Kirche zu sein. Lassen Sie uns alle die Welt auf den Kopf stellen.